Conscious Investing geht wie noch ein Schritt über das Impact Investing hinaus, nämlich dass man sagt, okay, das ist ein bewusster, sehr, sehr bewusster Approach, dass ich mit meinem Geld, mit meinen Investments wirklich proaktiv was Positives bewirken will. Also wirklich im Idealfall einen systemischen Wandel herbeiführen will. Mhm. Also so Systems Change und daran interessiert bin, Probleme an der Wurzel zu lösen, die anzupacken und nicht nur irgendwie in Symptome zu investieren.
Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace health, happiness, and true fulfillment alongside professional success. Unser heutiger Podcast handelt um das Thema Conscious Investing. Es ist mir eine große Freude, eine wunderbare Frau bei mir zu haben. Sie hat diverseste Studien in allen möglichen Ländern absolviert, ist Buchautorin, Investorin, Philanthropin, Gründerin und auch Yoga-Teacher. Eine der Universitäten war Duke and Harvard Law School und sie ist eine von den Top 40 Young Emerging European Leaders. Willkommen bei mir, Dr. Christine Terprag-Forstinger.
Danke, liebe Heidi, für die so nette Introduction. Wow, danke.
So, ich habe dieses tolle Buch von dir, Conscious Investing, vor mir und habe darin auch schon geschmökert. Wie definierst du Conscious Investing und wie unterscheidet sich das von diesem Begriff Impact Investing?
Vielleicht wollen wir mal beginnen und kurz zusammenfassen, definieren, was heißt eigentlich Impact Investing und dann darauf aufbauen. Also Impact Investing heißt investieren mit der Absicht, also mit der Intention, etwas sozusagen einen finanziellen Ertrag zu erzielen mit dem Investment, aber gleichzeitig auch etwas Positives für die Gesellschaft und oder die Umwelt zu bewirken. Diesen Impact eben, diese Wirkung. Und diese Wirkung muss auch messbar sein. Also der Impact beim Impact Investment muss auch gemessen werden. Das sind Impact Investments. Also das hat nichts mit Philanthropie zu tun. Das sind Investments. Nochmal kurz zusammengefasst mit einer Return Expectation, aber gleichzeitig auch, ich will was Positives damit tun für die Gesellschaft oder die Umwelt. Jetzt Conscious Investing geht im Prinzip einen Schritt darüber hinaus. Conscious Investing heißt ja eigentlich bewusst investieren. Conscious Investing, so wie ich das mit meinen Mitautoren im Buch definiert habe, ist im Prinzip ein, vielleicht auf Englisch kurz zusammengefasst und ich erkläre es dann gleich, was ich damit meine, ist a state of personal awareness and a form of impactful investing. Also das heißt, es geht im Prinzip, Conscious Investing geht wie noch einen Schritt über das Impact Investing hinaus, nämlich, dass man sagt, okay, das ist eine Vereinigung sozusagen von einem bewusster, sehr, sehr bewusster Approach, dass ich mit meinem Geld, mit meinen Investments wirklich proaktiv was Positives bewirken will. Also wirklich im Idealfall einen systemischen Wandel herbeiführen will. Also so Systems Change und daran interessiert bin, Probleme an der Wurzel zu lösen, die anzupacken und nicht nur irgendwie in Symptome zu investieren.
Genau. Sehr schön.
Also da ein bisschen weiterzugehen noch und auch mental damit verbunden zu sein, eigentlich mit seinem Geld zu sagen, das ist, vielleicht können wir da später nochmal drauf einsteigen, es ist auch eine Form von Energie, genau.
Toll.
Von positiver Energie.
Und du hast das Wort System verwendet. Im Buch kommen auch diese Begriffe Regenerative Economy, Regenerative Forms of Investing vor. Ich vermute, das ist dann sozusagen auch der Framework, in dem das Investing dann möglich ist, oder? Das heißt, man hat wirklich mit dieser Form des Investing einen Einfluss auf das größere Ganze und hat da als Ziel, dass die Ressourcen jetzt nicht einfach nur verbraucht werden, sondern im Begriff der Nachhaltigkeit, ganz klassisch vom Brundtland-Verständnis, auch dann für die nächste Generation noch zur Verfügung stehen, oder? Ist das dahinter?
Genau, das ist eigentlich, du hast es jetzt schön zusammengefasst, das ist eigentlich das Ziel, was ich damit bewirken will, sozusagen mit meinem Investment. Also vielleicht auch noch kurz, das ist das, was uns auch bei G Impact Capital, also das ist die Firma, die ich mitgegründet habe. G ist positive Lebensenergie, aber G heißt eben auch Conscious, Holistic und Impactful Investing. Und das ist auch das, was uns antreibt, dass wir sagen, wir wollen mit Impact Investments ganz bewusst, consciously diesen Shift in Richtung regenerative Wirtschaft proaktiv vorantreiben. Und du hast jetzt gesagt, Christine, erklär mir mal, was heißt denn dieses regenerativ, dieses Wort überhaupt? Und wir meinen damit eigentlich, dass man sagt, Ressourcen sind eben, regenerative Ressourcen sind im Prinzip unbegrenzt vorhanden. Die wachsen wieder nach, die sind erneuerbar, die erneuern sich, ich sage es mal vereinfacht ausgedrückt, die Nutzung von Windenergie oder von Sonnenenergie. Das heißt mal grundsätzlich regenerativ. Mhm. Und dann muss man das sehr differenziert betrachten, aber da können wir dann auch noch im Detail einsteigen, genau wie wir so ein Investment als Conscious Investor wirklich angehen.
Aus meiner Sicht macht es natürlich total Sinn und ich denke mir irgendwie so ganz naiv bei mir, naja, warum sollte ich nicht in was investieren, was sozusagen gut für die Welt ist. Da muss ich aber auch dazu sagen, ich bin gerade so geboren, dass ich noch als Millennial durchgehe. Du schreibst auch in deinem Buch, dass Millennials viel stärkere Werte haben in Bezug auf eben Fairness, Equality, Climate Justice als die Generation X und die Babyboomers. Wie sind die Investitionserwartungen eben von den verschiedenen Generationen und die Leute, die du jetzt auch für deinen Fund gewinnen möchtest, sind die vorwiegend Millennials oder gibt es da durchaus Menschen aus anderen Generationen, wo du sagst, die interessieren sich tatsächlich für diesen positiven Impact?
Also das Motivierende ist schon ganz klar zu sehen, dass die Generation der Millennials, der jungen, neuen Investoren schon sehr bewusst ist. Das Coole ist auch, die sagen, wir sind eigentlich nimmer zufrieden mit dem, was uns unsere klassischen Wealth Manager, Privatbanken da vorsetzen. Die fragen einfach auch nach. Die sind kritisch, die sagen, wir zur Not, wenn uns die eine Bank das nicht bieten kann, wechseln wir auch zur anderen Bank. Also das heißt auch, die Banken sind da sicherlich aufgewacht auch und die Wealth Manager in den letzten Jahren und haben da ihre Angebote angepasst, was dann auch wieder so weit geführt hat, dass da auch im Moment viel Impact Washing im Markt betrieben wird. Mhm. Das ist ein noch mehr gesondertes Thema, das man sich anschauen kann. Aber zurückzukommen auf die Millennials, also das ist schon eine sehr starke, würde ich mal sagen, Driving Force. Die sind da sehr offen für solche Investments. Du hast mich gefragt nach den Return-Erwartungen. Ich meine, das variiert je nach Investor, aber grundsätzlich ist schon, typischerweise erwarten diese Investoren auch, diese neuen, jungen Investoren, dass man mit solchen Investments auch attraktive Erträge generieren kann. Und das ist auch fair enough. Und das Spannende ist, solche Companies mit, sage ich mal, kernregenerativen Geschäftsmodellen, das haben wir jetzt auch beobachtet im letzten Jahr während der Pandemie, die haben auch krisenresistente Geschäftsmodelle, die performen auch super gut. Genau, die sind einfach unabhängig da jetzt gewesen von der Krise und die können dann auch solche Returns delivern. Also wir mit unserem Fonds sagen auch, wir wollen echten tiefen Impact generieren, aber eben auch gleichzeitig attraktive Returns.
Und da siehst du schon einen Trend hin, also zu diesen Investments, die einerseits einen Return haben und zusätzlich auch noch einen positiven Impact.
Auf jeden Fall. Also ich meine, da war ja lange im Markt dieses Stigma, das immer geheißen hat, naja, mit, sag ich mal, nachhaltigen Investments und dann Impact-Investments gehen dann natürlich einen Schritt weiter. Aber naja, da hat man ja immer sozusagen ein Return-Einbuße. Also mit diesem sozusagen Klischee, das mit dem ist schon lange aufgeräumt. Also das ist auf jeden Fall heute klar. Mit nachhaltigen Investments, auch mit Impact-Investments kann man echte attraktive Returns erzielen. Das auf jeden Fall.
Ich habe das ja selber beobachten können, dass im Nachhaltigkeitsbereich bei Firmen sich da auch wirklich sehr stark was verändert hat. Ich habe 2003 meine Diplomarbeit geschrieben über Nachhaltigkeitsberichte und da ging es noch sehr stark einfach darum, dass das wirklich ein zusätzliches, eine Verantwortung ist, die man on top sozusagen für sich erschließen möchte und auch wirklich aus diesem sehr wohlwollenden und natürlich visionären Blick auch. Aber 20 Jahre später ist es ganz klar so, dass auch die Unternehmen sagen, das muss Sinn machen, auch finanziell, und es muss natürlich für die Umwelt gut sein und sozial auch, ethisch etc., also alle Kriterien erfüllen. Also ich glaube, da hat sich generell in den letzten 20 Jahren auch aus meiner Erfahrung viel getan.
Richtig, richtig. Du hast ganz was Spannendes angesprochen. Du hast gerade gesagt, das war halt damals sozusagen wie ein Layer on top, dass man sagt, okay, ein CSR-Layer on top, und man hat heute halt einen Nachhaltigkeitsbericht. Heute, das ist 20 Jahre später, ist es nochmal ganz anders, denn es gibt da, ich hatte eben vorhin davon gesprochen, solche neuen, innovativen, transformativen Unternehmen, wir nennen sie zum Beispiel kernregenerativ, die wirklich eben diese Layer nicht on top haben, sondern wirklich integriert im Geschäftsmodell, also das heißt im Produkt oder in der Dienstleistung, wirklich integriert diese positive Wirkung für die Gesellschaft oder für die Umwelt. Ich kann da ein Beispiel geben, zum Beispiel jetzt im Bereich Kreislaufwirtschaft haben wir kürzlich in ein Unternehmen investiert, die ein zirkuläres Businessmodell haben und die Reusable Bowls herstellen, sozusagen für Takeaway-Food, pfandfrei, und damit sozusagen auch den Puls der Zeit treffen. Da ist es ja ab jetzt, ab im Prinzip Anfang Juli, also in 2 Wochen, gibt es auch den Ban, also die von der EU, das Verbot für Single-Use-Plastik in der EU. Und es braucht dann mehr und mehr solche Unternehmen, genau, und die haben halt wirklich das integriert im Geschäftsmodell. Mhm. Genau.
Spannend, ja. Du hast mit deinem Unternehmen G Impact Capital einen Fund gegründet, der sich eben speziell um solche Investitionen kümmert. Wenn man auf die Website schaut, gibt es ganz groß die Zahl 2030, und du verbindest es mit den Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen. Aber was heißt das genau im Detail?
Wie wir uns überlegt haben, wie bauen wir die Investmentstrategie des Fonds auf, waren gerade auch die SDGs, sind immer noch natürlich ein ganz zentrales Thema, aber die waren da gerade brandaktuell auch. Und da gab es eine sehr spannende Studie von der Bertelsmann Stiftung in Deutschland. Die haben analysiert weltweit pro Land, also es gibt ja 17 globale Nachhaltigkeitsziele, das vielleicht nur kurz vorab erwähnt, die wurden 2016 lanciert und die sollten bis 2030 erreicht werden. Im Bereich zum Beispiel Armutsbekämpfung, im Bereich der Umwelt, im Bereich der Education, ganz globale Ziele, wo jedes Land gefordert ist, damit zu helfen, diese Ziele zu erreichen. Und wir haben uns dann diese Studie von der Bertelsmann Stiftung genau angeschaut und haben gesagt, naja, was sind denn jetzt in Europa eigentlich diese dringlichsten Ziele, die wir bis 2030 erreichen müssen? Und da war wenig verwunderlich zu sehen, gut, Klimathema ist dort rot gefleckt in der Studie, hat uns nicht sehr verwundert. Oder Kreislaufwirtschaft, Plastikthema rot gefleckt. Was wir aber im ersten Moment nicht erwartet hatten, ist zum Beispiel das SDG Nummer 2. Das ist das Zero Hunger SDG. Wir dachten, das ist typisches Afrika-SDG, Bottom of the Pyramid SDG. War aber nicht so, dass es auch rot in Europa. Weil wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man das ganze Thematik Food Waste, Thematik ja, Transformation, jetzt zum Beispiel der Fleischindustrie, was man jetzt auch gesehen hat während der Corona-Krise, Tönnies zum Beispiel und die Missstände, die es da gibt und der Boom vom alternativen Protein. Das sind Themen, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen diese dringlichsten SDGs, diese dringlichsten, wir nennen es Burning Issues, und investieren in Unternehmen, die Lösungen bereitstellen, um diese Burning Issues fundamental und transformativ zu lösen. Die haben alle eben diese kernregenerativen Geschäftsmodelle, wo man die im Prinzip mithelfen, die Sektoren, in denen sie tätig sind, langfristig zum Positiveren oder zum Positiven zu verbessern.
Und wie stellt ihr jetzt fest, dass das tatsächlich nachhaltig ist? Mhm, ja? Das Greenwashing war schon erwähnt. Wie macht ihr das, dass die Ideen, die da ursprünglich am Tisch liegen, dann auch in der Umsetzung der dem Spirit entsprechen, den du fördern möchtest?
Wir haben da einen sehr, sehr strengen, sag ich mal, Due Diligence Process, schon sozusagen Pre-Due Diligence, dann in der Due Diligence, aber auch sozusagen nach dem Investment. Also eigentlich kann man sagen, das zieht sich bei uns, unser Approach als Conscious Investor zieht sich durch den, von der Analyse des Investments, sage ich mal, bis wiederum zum Exit. Also durch diesen ganzen Anlageprozess hindurch. Genau. Und was heißt das jetzt genau? Also wir schauen uns zum Beispiel im Vorfeld ganz genau an. Einerseits natürlich, also viele Kriterien, aber unter anderem, ist dieses Geschäftsmodell wirklich kernregenerativ? Ist es wirklich transformativ oder lösen sie eigentlich nur ein Luxusproblem, sage ich mal? Aber dann schauen wir natürlich auch genau hin, wie committed sind die Teams. Wir haben da einen eigenen Check, wir nennen das Conscious Company Check. Was machen wir als Conscious Investor, um auch Mehrwert für diese Companies zu bringen? Einerseits, wir helfen ihnen, diesen Impact wirklich zu definieren. Wir definieren gemeinsam mit der Company Impact-Ziele, die wir dann auch messen für unsere Investoren, dass man wirklich zeigen kann, okay, was ist wirklich diese konkrete, positive, soziale oder ökologische Wirkung? Das ist das eine. Das andere ist auch, wir helfen den Companies, bewusster zu werden. Wir sagen ja, wir sind ein Conscious Investor. Das heißt, wir wollen auch unseren Companies, in die wir investieren, helfen, bewusster zu werden. Zum Beispiel, indem wir ihnen helfen, Post-Investment zu schauen, wie können wir eure Teams und Boards entsprechend inklusiver, more gender-balanced zu machen, wie können wir euch helfen, eure Lieferketten nachhaltiger, lokaler, transparenter zu machen. Und du hast noch die Frage auch gestellt, wie filtert ihr da eigentlich die Spreu vom Weizen heraus?
Mhm, genau.
Ich meine, da machen wir also zusätzlich zu unserer normalen Finanz-Due Diligence und überhaupt zur ganzen Due Diligence, die dazugehört auf der Legal-Seite, auf der Commercial-Seite, machen wir auch noch eine zusätzliche Layer und wir nennen das Social and Environmental Due Diligence, als Beispiel einer Windfarm. Das mag vielleicht auf den ersten Blick kommerziell interessant klingen, Bau einer neuen, sag ich mal, Onshore-Windfarm, mag auch von einer ökologischen Perspektive interessant sein im ersten Blick. Wenn man aber dann genauer hinschaut und als Impact-Investor und insbesondere als Conscious-Investor muss man das sowieso tun, genauer zu schauen, hat dieses Investment auch wirklich keine negativen Side-Effects? Weil das will ja Impact-Investor vermeiden, der will ja keine negativen Side-Effects, der will ja einen positiven Impact kreieren, der will ja aktiv einen positiven Impact kreieren. Und zwar schauen wir uns genau an, wenn jetzt diese Windfarm gebaut wird, aber unter einer Voraussetzung, dass zum Beispiel Deforestation hat passieren müssen, um diesen Windpark überhaupt bauen zu können oder vielleicht in Entwicklungsländern, sage ich mal, Südamerika vielleicht, dass ein indigenes Volk hat oder irgendwo relocated werden müssen, umgesiedelt werden müssen, dann würde ein wirklicher Impact-Investor in sowas nicht investieren, weil der will solche negativen Side-Effects vermeiden. Der will wirklich eigentlich ausschließlich positiven Impact kreieren. Und wir haben zum Beispiel jetzt, wir sind dabei, ein Investment in unserem schönen Heidi Österreich umzusetzen. Das freut mich besonders. Und da ging es zum Beispiel auch um die Frage, ich will jetzt nicht zu viel verraten, wir sind noch sozusagen mitten im Prozess, aber es ist ein sehr, sehr spannendes, innovatives Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, Climate Tech. Aber da geht es auch darum, dass man als Impact Investor und Conscious Investor wirklich behind the veil schaut, behind the curtain, also dass man wirklich schaut, okay, wie sourced diese Company auch sozusagen in der Value Chain zurück, wo kommen die Rohmaterialien her? Weil so kann es ja eben auch nicht sein, dass im Prinzip ein Impact-Investor sagt, okay, wir fördern eigentlich die Energiewende, affordable clean energy hier in Europa, aber dafür sind irgendwo in Asien Arbeitsbedingungen schlecht und dafür sind, weiß ich nicht, werden im Kongo die Leute ausgebeutet, weil dort das Lithium abgebaut wird oder also
es geht wirklich um einen ganzheitlichen Zugang und um einen Zugang, der die ganze Value Chain im Blick hat, oder?
Richtig, also zumindest, ich meine, wir können auch mit so einem Investment, sage ich mal, die Welt komplett verändern und sagen, okay, wir können wahrscheinlich unmittelbar nicht irgendwie stoppen, dass Rohstoffe, sage ich mal, auch im Kongo abgebaut werden. Aber was wir schon tun können, ist mit der Company, also erstens mal das Bewusstsein zu schaffen. Bei so einer Company versuchen sie ja nachhaltig im Sourcing vorzugehen und da vielleicht auch ein Pionier und ein Vorreiter zu werden für andere Companies. Ich meine, dieser Sektor braucht ja sowieso auch viel mehr Innovationen, viel mehr Recycling, viel mehr, ja, sag ich mal, Substitutions, genau, damit man diese ganze Energiewende überhaupt schaffen kann. Mhm. Aber im Prinzip, unser Ansatz, ja, ist ganzheitlich. Und das Interessante ist, die Companies haben überhaupt kein Problem damit, im Gegenteil, die finden das total super, die wollen uns an Bord haben, weil die wollen einfach bewusster werden, die wollen sich dahin entwickeln. Wir haben jetzt festgestellt, bei den letzten 3 Investments, das ist jetzt das 4. Investment, diese Runden in den Companies, die waren alle, die Finanzrunden meine ich jetzt, die waren alle überzeichnet. Das heißt, man kann da nicht einfach hingehen und sagen, so, ich investiere jetzt da mal mit, sondern da hat uns wirklich auch unser Ansatz als echter Impact-Investor am Platz in diesen Runden verschafft. Mhm. Und die Companies haben gesagt, ja, wir wollen wirklich euch gern an Bord haben. Wir wollen langfristig mit euch arbeiten. Mhm. Das ist ziemlich cool, genau.
Weil es zusätzlich zu dem Investment, also zu dem reinen monetären Beitrag, eben auch einen inhaltlichen gibt, oder?
Genau, also diese, genau. Weil, und das ist schon so, die wirklich spannenden Companies, die fordern das auch ein, zu Recht, und sagen, okay, welchen Mehrwert hast du zu bieten als Investor?
Wie viele Unternehmen sind im Fonds ungefähr, kann man das sagen?
Ist
das,
genau, so, wir sind ein junges Team, ein female-powered Team. Wir haben einen Fonds letzten August gestartet, also er ist noch nicht mal ein ganzes Jahr jetzt live. Und wir, es ging eigentlich bei uns jetzt ziemlich durch seit letzten August. Wir bereiten gerade dieses 4. Investment vor, das geplant ist, soll das Mitte Juli abschließen. Also wir soll investiert werden. Genau, das 5. Investment ist bereits auch in Planung. Also, und im Idealfall, das finale Portfolio in dem Fonds soll ungefähr zwischen 10, sag ich mal, 12 bis 15 Investments haben in Europa. Wir investieren ausschließlich in Europa vor unserer Haustür.
Ganz fein. Ab welcher Höhe zahlt sich's aus, dass man sich an euch wendet?
Der Fonds ist eine Luxemburger Struktur, das heißt, er ist ausschließlich zugänglich sozusagen für qualifizierte professionelle Investoren. Da wäre ein Minimum-Investment 250.000 Euro. Das ist ein bisschen ein Problem. Also von einer juristischen Perspektive, denke ich, braucht es da auch Änderungen im Sektor, auch das Investoren auch mit kleineren Beträgen sich beteiligen können, weil viele Leute haben uns angesprochen und gesagt, wir würden gern dabei sein, aber wir können einfach nur einen kleineren Betrag investieren. Und da geben halt die Gesetze im Moment der europäischen Länder verschiedene hohe Schwellen vor, weil es ist ein alternatives Investment, das heißt, das Geld ist gebunden für eine längere Zeit, also diese Anteile sind nicht liquide, die kann ich also nicht wie, sag ich mal, ein Anteil an der Börse täglich handeln. Das heißt, man ist schon gebunden, aber darum gibt es da andere regulatorische Anforderungen.
Jetzt würde mich sehr der Themenbereich Geld grundsätzlich interessieren, also der persönliche Zugang zum Geld. Ich beschäftige mich da jetzt gerade intensiver damit. Also man spricht ja von diesem Money Mindset und lese und bilde mich da auch weiter und stolper darüber, dass einfach auch Frauen manchmal da ein bisschen vorsichtiger sind, auch Geld für sich selber in Anspruch zu nehmen. Was ist dein persönlicher Zugang zu Geld oder was hast du beobachtet, was vielleicht Frauen für Glaubenssätze haben, die unterbewusst mitschwingen, wo man sich selber eigentlich gar nicht so an den großen Kuchen rantraut?
Super spannende Frage. Vielleicht fange ich mit der ersten Frage an, die du gestellt hast. Was ist dein persönlicher Zugang zu Geld? Ich würde sagen, ich habe, seit ich relativ jung war, habe mich das Thema Finanzanlage interessiert. Ich glaube, ich war erst 16, ich war damals im Internat in der Hotelfachschule und ich habe mir ständig diese ganzen Zeitungen, diese Anlagezeitungen gekauft, weil mir das so interessiert hat. Ja, tatsächlich, ich habe sie immer gelesen im Zug von Bad Ischl nach Scherding und habe dann meinen Vater gefragt, ob er mir nicht helfen könnte, ein Trading-Konto für mich zu eröffnen. Das war dann gar nicht möglich, weil man nicht volljährig war. Und dann hat er mir sozusagen so ein Subkonto bei ihm angelegt in meinem Namen. Und ich weiß es noch, das war bei der Sparkasse Passau. Und da habe ich dann einfach meinen Ersparnissen, ich weiß gar nicht, das waren damals, ich weiß nicht, ein paar tausend Schilling damals noch, das habe ich da einbezahlt. Und mein Vater hat gesagt, solange du da dein eigenes Erspartes verwendest, kannst du da tun, was du willst, das ist mir ganz egal. Und ich muss sagen, es hat mich einfach so interessiert und ich habe dann irgendwie mit 18 ziemlich viel Geld gehabt, habe mir dann ein Auto gekauft, selber funkelnagelneues Auto. Und dachte, ja, das ist ziemlich cool. Es macht mir einfach Spaß, ich will das durchschauen, ich finde das spannend. Aber damals auch schon war so dieser Blickwinkel, das ist alles so Mainstream. Mich hat das schon interessiert, okay, was gibt es da für Approaches, wie kann man das alles nachhaltiger machen? Sag ich mal so in Kurzfassung. Also ich hatte schon früh irgendwie einen Bezug zum Thema Anlagen, glaube ich.
Das heißt, dein Ansatz wirklich zu Geld war ein spielerischer fast, oder? Ja. Interessiert und herauszufinden, wie so eine Dynamik funktioniert. Fast so mit einem detektivischen Blick drauf, oder?
Ja, eigentlich, das ist witzig. Mhm. Ich hab noch nie so bewusst drüber gesprochen, in Wahrheit. Und mir hat auch das noch nie wirklich jemand gefragt. Aber ja, ich denke, das war wirklich ein mehr spielerischer Ansatz. Ich habe viel gelesen. Ich dachte, ich will das jetzt ausprobieren. Wie funktionieren diese verschiedenen Instrumente genau? Und es ist mir da recht gut gelungen. Und ja, das war so der erste Try eigentlich.
Und dann gab es ja ein ganz wichtiges Event in deinem Leben. Das hat mit New York und dem World Trade Center zu tun. Magst du uns das kurz erzählen?
Ich komme aus einem sehr unternehmerischen Background und habe immer selbst viel auch mitgearbeitet, zu Hause im Betrieb und meine Eltern. Und habe dann studiert, zwei Studien in Linz und dann so einen Lehrgang auch noch dazu gemacht. Und bin dann nach Amerika, habe einen Master gemacht, habe den abgeschlossen und habe dann gedacht, okay, so, jetzt habe ich genug studiert, jetzt will ich endlich arbeiten. Und hatte dann mein erstes im Prinzip wirklich Job-Interview. Das hat ziemlich gut funktioniert. Es war eine Wall Street-Kanzlei und die haben mir dann gesagt, das war dann schon die dritte Runde, da waren dann fünf Partner dabei und dann haben die mir gesagt, okay, beim Rausgehen, da waren überall Boxen. Ah ja, Christine, we totally forgot to tell you, we will be moving into the World Trade Center next week, so you will already be starting in the World Trade Center, so be quick with the new apartment. Das war irgendwie Mitte August und 2001. Genau, und ich hatte schnell ein Apartment gesucht, war super excited und weiß ich noch, habe meine Mama dann an der Straße angerufen und dachte, ah, wie toll, und jetzt da die ganzen Studien jetzt in Amerika, das hat so viel Geld gekostet. Jetzt kann ich endlich selber was verdienen.
Und also in voller Euphorie.
Voller Euphorie, genau. Und dann haben die mich tatsächlich angerufen in der letzten Sekunde. Ich hatte schon eine Wohnung. Sie können mich nicht nehmen. Damals war das so schwierig mit dem Visum. Sie müssen einen Deutschen nehmen und sie schicken den dann nach einem Jahr zurück nach Frankfurt. Da haben sie auch eine Kanzlei gehabt. Und ich war wirklich am Boden zerstört.
Aus allen Wolken gefallen,
oder? Ja, aus allen Wolken gefallen, genau. Und dann irgendwie zwei Wochen später war dann eigentlich der Anschlag. Und dann war mir irgendwie ziemlich klar, okay, offenbar sind die Dinge im Leben hängen on a larger scale im größeren Ganzen zusammen. Und das war schon so ein persönliches Awakening.
Mit einer Demut wahrscheinlich, oder?
Ja,
einer
absolut,
unglaublichen, genau. Dankbarkeit und Demut. Und
absolut, ja.
Dass man nicht alles selber planen kann.
Richtig, und richtig, genau.
Eben Plan gibt wahrscheinlich.
Ganz genau. Und auch ein Learning, das ist vielleicht ein bisschen persönlich, aber damals dachte ich, ich muss einen Job finden und ich muss alles dafür tun. Und genau, weil auch mein Freund damals noch in Amerika war, in Österreich, und er hatte nur 4 Jahre zu studieren. Genau, also ich habe mich irrsinnig reingesteigert und dann habe ich gesehen, okay, manche Dinge im Leben kann und vor allen Dingen soll man nicht erzwingen, sondern muss auch dem Fluss des Lebens vertrauen. Und genau, ich glaube, das hat mich sehr geprägt für mein weiteres Leben. Mhm. Genau, das ist das tiefe Vertrauen.
Die Finanzbranche ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, besonders wohlwollend und warmherzig zu sein. Wie findet man da seine Wege? Wie baut man sich da selber so ein, vielleicht sogar einen kleinen Schutzmantel auf, um dort nicht nur überleben, sondern das vielleicht auch genießen zu können?
Was ich so über die Jahre bemerkt habe und was mir auch immer wieder ja, bestärkt hat. Ich glaube, in Wahrheit ist es wichtig, dass man sich selber treu bleibt. Und bei mir war so das Entscheidende, und da muss ich sagen, hat mir meine Ausbildung als Yogalehrerin geholfen, die ich 2008 gemacht habe, dass ich dann in diesen wirklich entscheidenden Momenten, wo Karriere-Shifts angestanden sind, auf meine Intuition vertraut habe. Mhm. Das war für mich ganz wichtig, weil ich habe dann gemerkt, okay, es gibt keine Wegweiser, es gibt jetzt auch dann nicht irgendwie den einen besten Rat von der einen oder anderen Person. Und auch einmal sich trauen, sozusagen gegen einen Ratschlag von anderen, genau die Dinge zu tun, wo du glaubst, die sind richtig für einen selber. Also das, ich glaube, diese Message würde ich allen mitgeben, mit denen ich spreche, wirklich auch tief in dich reinzuhören, rauszuspüren, was will ich wirklich, wo vertraue ich drauf, wo bin ich wirklich gut und dann in diese Richtung weiterzugehen. Genau. Ein Beispiel aus sozusagen meiner klassischen Finanzzeit, in Mitarbeitergesprächen hat mein Chef oft zu mir gesagt, Christine, du musst jetzt endlich mal tougher werden, du musst da endlich mal auf den Tisch hauen und du musst endlich mal anders werden und nicht immer so ungefähr so nett sein. Und ich habe gesagt, ich kann einfach nicht anders sein. Ich bin so, wie ich bin. Das hat mit nett sein nichts zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, so zu sein, wie man ist. Und ich glaube, es ist auch ein wesentliches Learning. Man muss auch nicht, es müssen einen nicht alle lieben. Und also wenn man überhaupt eine Company aufbaut oder überhaupt eine Organisation aufbaut, es können einen auch gar nicht alle. Das ist gar nicht alle lieben. Es ist auch gar nicht das Ziel. Es ist unmöglich, es ist überhaupt nicht das Ziel. Genau. Wichtig ist auch, klar Nein zu sagen, klare Linie vorzugeben und in wichtigen Momenten schnelle, professionelle Entscheidungen zu treffen. Aber wichtig ist, ich glaube, seiner Linie treu zu bleiben. Genau. Und auch, man muss seine femininen, sage ich mal, das Denken, so wie man ist als Frau, man muss es nicht unterdrücken, im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch das, was wir Frauen schon haben, diesen Blick auch für die Langfristigkeit. Ich meine, würde ich nicht so tief an das glauben, was wir tun, würde ich das gar nicht machen, was ich jetzt mache. Weil ich meine, es ist ja so langfristig geprägt und so zum Teil war das am Anfang natürlich mit großen Unsicherheiten geprägt, mit Zeiten, die überhaupt nicht glamourös sind. Ja. Aber mit einer Vision, die einen einfach antreibt.
Also authentisch, ja, wirklich leben, sich treu bleiben. Und das setzt aber natürlich auch voraus, dass man weiß, was sind meine Werte, was ist sozusagen das, wofür ich auch da bin. Wie hältst du diese Verbindung eigentlich zu dir selber oder man kann natürlich auch sagen zu seinem höheren Selbst, wenn man sich mit dieser Sprache wohlfühlt.
Du hast es eben wirklich so schön jetzt zusammengefasst, Heidi. Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, zuerst einmal auch tief in sich reinzuspüren, sich selber auch den Raum und die Zeit zu geben. Ich hatte das ja vorher schon kurz erwähnt, aber das ist so zentral, ich glaube, für jeden im Leben, auszuspüren, wo will ich hin, wo bin ich wirklich gut, wer bin ich eigentlich selber, in Wahrheit gesagt, und darauf alles aufzubauen. Ja, ich komme leider viel zu wenig zu meiner Yoga-Praxis, muss ich sagen. Aber ich versuche zu meditieren, so oft ich kann. Ja, das gibt mir wirklich wahnsinnig viel Kraft, sozusagen auch immer wieder nach innen zu gehen und einfach da in Alignment zu gehen. Ich bin untertag so viel besprechen, telefonieren, reden, dass ich merke, es tut so gut, auch eine gewisse Zeit einfach mal nicht zu reden, die Energie wieder reinzunehmen, sich innen zu stärken und dann ist man wieder stark nach außen.
Auch so diese Stille mal zu erleben, oder? So genau. Momente des Innehaltens. Mhm. Ja.
Absolut.
Ja, und das ist eine faszinierende Dynamik, weil ich kenne das auch, wenn man auf einer Mission ist und sich ganz da einsetzt und einbringt und was vorantreiben möchte. Aber habe auch erkannt, dass trotz allem oder vielleicht umso mehr es wichtig ist, seine eigene Ressource zu nähren, zu stärken. Absolut. Und regelmäßig zu pflegen und nicht nur dann, wenn man wieder mal zu erschöpft ist, um überhaupt arbeiten zu können. Ja,
also. Absolut, du hast so recht, genau, regelmäßig. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiges Stichwort.
Das ist aber der Trick, oder? Weil wenn es einem gut geht, denkt man dann meistens nicht dran.
Und auch da eigentlich auch dankbar zu sein im Prinzip, also auch für die kleinen Schritte.
Jetzt meine Abschlussfrage, wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest, was wäre das?
Wow, das ist cool. Ach, das war ich nicht vorbereitet. Eine Botschaft an alle Frauen der Welt, dann würde ich sagen, Ladies, bring out your light, bring out your fire. Lasst uns einfach gemeinsam stark sein und gemeinsam die Welt zum Besseren verändern. Jeder Frau steckt so wahnsinnig viel Kraft und ich glaube, da ist nur so unendlich viel Potenzial vorhanden. Es steckt eine wahnsinnige Power in Frauen. Wir haben selber bei uns überwiegende Anzahl an Investorinnen, soweit im Fonds. Wir sind selber frauengeführtes Team.
Dieses Strahlen, das Feuer, die Leidenschaft und die Verbindung.
Genau.
Wunderbar. Vielen Dank, liebe Christine. Danke, das war ein wunderbares Gespräch.
Danke, liebe Heidi, auch an dich. Es war wirklich super mit dir.
If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.